vorbei. Und es ist eigentlich schade, dass ich erst heute darauf komme. Ich möchte etwas wiederholen, was Gaurabhavani schon einmal gesagt hatte. Es ist nicht unbedingt so, dass wir alle Seminare und alle Vorträge besuchen können. Manches kann einfach dann vielleicht zu viel werden, wenn man einfach also alles mitmacht. Ich kenne das von meiner eigenen Erfahrung, als ich Seminarsgast war. Es gab einmal etwas in Vrindavan, da haben wir so eine Art von Universität, ist übrigens ganz interessant für die Studenten und Studentinnen unter euch, die ein bisschen, sagen wir mal, gewöhnt sind, etwas systematisch zu lernen. Da gibt es so Kurse und so eine, ja, wir nennen das Vrindavan-Institut für höhere Bildung. Klingt also ganz akademisch. Also Vrindavan-Institut for Higher Education. Und da gibt es also viele interessante Kurse am Tag, über einen Monat verbreitet. Also alles sind so viermonatige Kurse und die sind so aufgebaut wie eine Schule, nicht, wo man einen Stundenplan hat von 9 bis 10. Wird der Nectar of Devotion behandelt von 10.15 Uhr bis 11.15 Uhr. Vedische Mathematik von 11.30 Uhr bis und so weiter. Und diejenigen, die dieses Seminar veranstalten, weisen immer darauf hin: Bitte nehmt nicht jede Stunde, ihr braucht wie beim Essen Zeit zum Verdauen. Kann nicht den ganzen Tag durchessen, wumps, von morgens bis abends, aber immer wieder gibt es so Heißhungrige, zu denen ich selber auch gehöre, nebenbei gesagt, die also von morgens bis abends dann doch durchmachen, nicht? Und sich am Abend wundern, dass sie ein bisschen erschöpft sind. Das ist bei diesen Seminaren auch so. Wir sind immer in der Verlegenheit. Gestern haben Gaurabhavani und haben wir uns unterhalten und gesagt, ja, sollen wir nun weniger nehmen, dass weniger los ist? Aber dann ist es wieder so, dass es einige Heißhungrige gibt, die also gar nicht genug bekommen können von spirituellen Informationen. Oder sollen wir noch mehr dazu nehmen? Weil es noch so interessante Dinge gäbe über das transzendentale Thema. Was sollen wir machen? Das Beste ist, glaube ich, jedem zu sagen, mach es wie bei einem wunderschönen Buffet. Such das aus, was für dich anliegt und für dich zu verdauen ist. So, das ist etwas, was ich gerne sagen wollte. Und damit verbunden möchte ich gleich die nächste Einladung machen. Wir haben ein wunderschönes Festival, auch mit tief bewegenden Vorträgen vor. Es ist eigentlich das schönste Festival in der spirituellen Tradition des Krishna-Bewusstseins, nämlich Jamashtami, Krishnas Erscheinungstag. Wann findet das statt? 15. und 16. August. 16. ist Srila Prabhupadas Erscheinungstag. Das ist gleich das nächste Festival. Bitte kommt alle ohne Ausnahme. Die genauen Daten und so kann man ablesen. Da gibt es irgendwo eine Ankündigung. Wo ist die nochmal, Gaurabhavani? Sorry, dass ich die... Danke. So, dann möchte ich in meinen letzten Teil gehen. Das wird eine etwas kürzere Vorlesung sein. Ich schaue aber so ein bisschen, wenn der David, ob du mir den geben hast, den magischen Topf. Da haben wir dann noch Fragen, die noch übrig geblieben sind. Vielleicht hier so. Dankeschön. Die wir dann auch nehmen wollen. Da sind ein paar hochbrisante Fragen drin. Ich habe schon gestern mal geschaut. Gut. Text, den wir nehmen werden, steht dort an der Tafel dran. Wir chanten vor Vorlesung immer das Mantra, was wir gestern im Mantra-Workshop einstudiert haben. Wer sich noch erinnert, bitte chantet mit. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Und dann chanten wir immer ein Lied, was ich beinahe auch schon gestern vergessen hatte. Das ist ja Radha Madhava. Das stimmt uns so ein bisschen auf die spirituelle Welt ein. Und heute hören wir ganz direkt über die Begegnung mit Krishna in der spirituellen Welt. Du hast viele andere Formen. Doch möchte ich deine Form sehen, die besonders von den Geweihten geliebt wird. Bitte, sei mir barmherzig und zeige mir diese Form, denn nur diese Form, die von den Gottgeweihten verehrt wird, kann alle Bedürfnisse der Sinne in vollkommener Weise befriedigen. Erläuterung. In der Shruti oder im Veda-Mantra heißt es, dass die höchste absolute Wahrheit Sarva-Kama, Sarva-Ganda, Sarva-Rasa ist. Das heißt mit anderen Worten, der Herr ist bekannt als Raso-Vai-Saha, der Ursprung aller köstlichen Beziehungen. Oder Rasa. Finde ich so schön. Wir haben verschiedene Sinne. Die Kräfte des Sehens, Schmeckens, Riechens, Berührens und so fort. Und alle Neigungen unserer Sinne können befriedigt werden, wenn die Sinne in den Dienst des Herrn gestellt werden. Rishikena, Rishikesha, Sevanam, Bhakti Uchate. Bhakti bedeutet, alle Sinne in den Dienst des Meisters der Sinne Rishikesha zu stellen. Und jetzt kommt das Problem. Die materiellen Sinne können jedoch nicht in den Dienst des Herrn gestellt werden. Deshalb muss man von allen Bezeichnungen frei werden. Sarvopadi vinirmuktam tatparadvena nirmalam. Man muss von allen Bezeichnungen oder falscher Ich-Bezogenheit frei und auf diese Weise gereinigt werden. Wenn wir unsere Sinne in den Dienst des Herrn stellen, können die Wünsche oder die Neigung der Sinne in vollkommener Weise erfüllt werden. Shiva möchte daher den Herrn in einer Form sehen, die den Buddha-Philosophen oder den Buddhisten unbegreiflich ist. Also eine persönliche Form. Die Unpersönlichkeitsanhänger und die Philosophen von der Lehre haben ebenfalls das Bedürfnis, die Form des Absoluten zu sehen. In buddhistischen Tempeln gibt es Formen, die Buddha in Meditation darstellen. Doch werden diese nicht verehrt wie die Form des Herrn in Vaishnava-Tempeln. Formen wie Radha Krishna, Sitarama oder Lakshmi Narayan. In den verschiedenen Sampradayas, Vaishnava-Gemeinden, werden entweder Radha Krishna oder Lakshmi Narayan verehrt. Shiva möchte diese Form in vollkommener Weise sehen, ebenso wie die Gottgeweihten sie sehen möchten. Die Wörter Rupam Priyatamang Svanam werden hier besonders erwähnt und deuten darauf hin, dass Shiva jene Form sehen möchte, die den Gottgeweihten sehr lieb ist. Das Wort Svanam ist hier besonders bedeutsam, weil nur die Gottgeweihten der höchsten Persönlichkeit Gottes sehr, sehr lieb sind. Die Gyanis, Yogis und Kamis sind dem Herrn nicht besonders lieb, denn die Kamis betrachten die höchste Persönlichkeit Gottes nur als ihren Lieferanten. Hare Krishna. Die haben materielle Wünsche und wollen, dass Gott die beliefert. Postversand sozusagen. Die Gyanis wollen ihn sehen, um mit ihm eins zu werden. Und die Yogis wollen ihn in ihrem Herzen als Paramatma, als Teil sehen. Die Bhaktas oder Gottgeweihten jedoch wollen ihn in seiner vollständigen Vollkommenheit sehen. In der Brahma Samhita heißt es, Venum Kvanantam Aravindadalaya Taksham
Barahavatam samasitam buddhasundarangam Gandhapakotikamani avisheshashopam Govindam ripurushan namam vajami Govindam ripurushan namam vajami.
Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, der meisterhaft auf seiner Flöte spielt, dessen Augen wie Lotusblütenblätter blühen, dessen Haupt mit Pfauenfedern geschmückt ist, dessen Schönheit der Tönung blauer Wolken gleicht und dessen einzigartige Lieblichkeit Millionen von Liebesgöttern betört. Shivas Wunsch ist es also, die höchste Persönlichkeit Gottes zu sehen. Und zwar so, wie sie hier beschrieben wird. Das heißt, er möchte den Herrn so sehen, wie er den Bhagavatas oder Gottgeweihten erscheint. Die Schlussfolgerung lautet, dass Shiva den Herrn in seiner vollständigen Vollkommenheit sehen möchte und nicht auf die Art und Weise der Unpersönlichkeitsphilosophen oder Philosophen von der Lehre. Obwohl der Herr in seinen verschiedenen Formen einer ist, Advaita Machuta Manadim, ist seine Form als der junge Liebhaber der Gopis und Begleiter der Kuhhirtenknaben, Kishoramurti, die vollkommenste Form. Somit betrachten Vaishnavas die Form des Herrn in seinen Brindavan-Stilen, Somit betrachten Vaishnavas die Form des Herrn in seinen Brindavan-Spielen als die Hauptform. Da hatten wir gestern ein paar Bilder von Krishna gesehen in unser Vrindavan, in unserem Vrindavan-Abend. Das ist die Form, die die Devotees am meisten herbeisehen, am meisten verehren auch in ihrem Leben. Gut, jetzt möchte ich Gott seine Vorlesung geben. Danach haben wir eine kleine Überraschung, hoffentlich. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Bhaskacharya Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hier hören wir ein Gebet von Lord Shiva, der darum inbrünstig betet, Krishna in einer ganz bestimmten Form zu sehen, nämlich der Form, wie sie den Devotees am liebsten ist. Gott ist ein großes Thema, ein vielschichtiges Thema. Er hat viele, viele Formen der Offenbarungen, die sich je nach dem Wunsche des Devotees richten, ihn zu sehen auf eine bestimmte eben Art und Weise. Wir sollten niemals in unserem spirituellen Leben die Offenbarung Gottes, die er einem bestimmten Devotee zeigt, und die vielleicht nicht die Form ist, nach der wir uns sehen, wir sollten das nicht heruntersetzen. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass der, den wir als Krishna verehren, in unterschiedlichsten Formen und Manifestationen auftreten kann. Nach der vedischen Philosophie ist es so, dass die Vedas eigentlich eine Existenz haben, die über ihre literarische Form hinausgeht. Mit der literarischen Form der Vedas meine ich die vedischen Bücher, die aufgezeichnet sind. Es gibt eine vedische Bibliothek, die sehr umfangreich ist und zu der zum Beispiel das Werk gehört, was wir gerade lesen, das Srimad Bhagavatam, auch die Bhagavad Gita, die Upanishaden und so weiter. Das ist die literarische Form der Vedas, könnte man sagen, die vedische Bibliothek. Jedoch wird in einem erweiterten Verständnis alles als Vedas bezeichnet, was wahr ist. Was vielleicht nicht gerade in der spezifisch literarischen Form schriftlich festgehalten ist, dieser vedischen Bibliothek, die in Sanskrit notiert ist, sondern Vedas ist alles, was wahr ist. Nicht? Was in der Bibel wahr ist, was im Koran wahr ist, was sogar in der Wissenschaft wahr ist. Nicht? Was Dharma ist, die Urgesetze, die universalen Gesetze Gottes beinhaltet. So, trotzdem sucht ein Devotee in dieser großen Vielfalt von Gottes Offenbarung, von göttlichem Wissen, nach einer ganz spezifischen Form, die seinem Herz sehr lieb ist, sodass er dann vollkommene Hingabe zu Gott praktizieren kann. Wenn du keine Liebe hast, ist Hingabe ein Riesenzwang. Man hat gerade auf dem, wir haben neulich kurz die Nachrichten eingestellt, also wir waren im Stau und dann macht unser Auto Beep und dann schaltet sich der automatische Verkehrsfunk ein, wir haben dann die Nachrichten da gehört und haben dann gehört, schlimme Sachen. Darmstadt, im Park, ist eine 17-Jährige nicht mit Gewalt zur Hingabe gezwungen worden an einen Pakistani und anyways, jetzt ist schon unsere ganze Morgenstimmung versauert. Nicht fürchterlich. Das ist keine Hingabe mit Gewalt, das ist fürchterlich. Also selbst im spirituellen Leben kann es uns so gehen, dass wenn wir müssen, dann kann man sich nicht auf lange, jedenfalls nicht auf lange Sicht forcieren. Das geht nicht. Wir müssen schon Liebe haben. Dann ist Hingabe Ekstase. So ist es wichtig, dass wie Lord Shiva hier betet, so zu beten: Mein lieber Herr, ich möchte dich genau in der Form sehen, die dein sehr lieben Geweihten verehren. Das ist seine Spezifität. Er ist eine besondere Form von Krishna. Na, die Vrindavan Krishna, den möchte er gerne haben. Ich möchte euch von dieser Vielfalt Gottes gerne ein Beispiel geben, das unter Umständen in dem hochinteressanten Seminar von Ganadhyaksha Prabhu schon verwendet worden ist, was jedenfalls das Thema davon anspricht. Krishna hat, also Gottes Verwirklichung, da gibt es so drei Kategorien, innerhalb derer es unendlich viele Offenbarungen Gottes gibt. Das Brahman, also das, die Energiefülle, auf der alles ruht. Paramatma, das heißt Gott im Herzen, von der Inspiration und Erkenntnis kommt, der aber auch die Vorgänge in der Natur lenkt. Ich möchte das nicht so ausführlich beschreiben, denn Ganadhyaksha Prabhu hat da sicherlich eine bessere Beschreibung und ausführlichere gegeben, weil sein Seminar darüber ist. Und schließlich Bhagavan, die ganz persönliche Form Gottes, von denen es viele gibt, die unzählig vielen Inkarnationen, da gibt es 6 verschiedene Arten, es gibt Shaktyavesh-Avatars und Lila-Avatars und Manvatara-Avatars und Guna-Avatars und so weiter. Und eben auch Krishna. Das sind die persönlichen Formen Krishnas. Es war einmal ich möchte es in einem Beispiel gerne sagen, wie ein und dieselbe Person, Gott, verschiedene Aspekte haben kann. Es gab mal ein Dorf in Indien, das sich an dem Bau der Eisenbahn beteiligt hatte. Es waren arme Leute, die noch nicht das Dorf verlassen hatten und die große Stadt besucht hatten. Und jetzt, nachdem sie also die Schienenstränge gelegt hatten, unglaublich begierig waren, endlich mal eine Lokomotive mit dem Zug zu sehen. Und wie das in Indien ist, hat man an dem Tag, wo dieser Zug dann endlich dieses Gleis befahren sollte, ein großes Festival arrangiert im Bahnhof. Jeder saß da, kochte sein Chai und redete über Gott und die Welt. Links in der Ecke war ein florierender Kamelhandel und rechts wurden die Saris gefärbt und verkauft an einer anderen Ecke waren die Yogis und machten ihre Yoga-Asanas. Es war ein richtiger, vielfältiger indischer Markt der Vielfalt. Also alles war da. Es wurde gefeiert. Aber der Zug, weil es das erste Mal war, und ich kann mir gut vorstellen, dass er in anderen Dörfern auch empfangen worden war, kam mit einer ungeheuren Verspätung. Es wurde dunkel und schließlich sah man ganz am Horizont 3 große Lichter. Ich komme aus einer Eisenbahnfamilie, genau wie mein lieber Gott Bruder Premchand. Und wir wissen, das ist eine bestimmte Lokomotive, die haben 3 so große Lichter. Und die kam an, jup, die fuhr so. Und die ersten Leute, die hatten wahrscheinlich früh auf dem Feld zu tun, es war schon 11 Uhr oder so, dachten sich, okay, wir haben es gesehen, jetzt müssen wir rasten. Der Zug sind 3 Lichter. Die gingen also schlafen. Dann waren zufrieden mit dieser Verwirklichung. Dann bog der Zug in eine Kurve ein und man sah die vielen Lichter und machte der Zug auch noch ein waren andere Leute zufriedengestellt und sie sagten, wir haben den Zug gesehen, es ist mehr wie eine glänzende Schlange, die aber erstaunlicherweise wie ein Pferd wiehert. Und ging nach Hause. Die dritte Art blieb noch weiter. Und als der Zug schließlich anhielt, ging sie in die Lokomotive, sah den Kohlenwagen, nicht, von dem die Kohlen dann unter den Dampfkessel gebracht wurden, um den Dampf da zu intensivieren, sahen vielleicht die Abteile und Zeitungen, die an so einem Stab angebracht waren, dass man sie nicht klauen kann und so weiter. So, alle hatten das Gleiche gesehen, den Zug. Und der Zug ist auch alles. Ja, er hat 3 Lichter und er hat auch mehrere Lichter, die man so von der Seite sehen kann, bewegt sich wie eine Schlange, eine mechanische Schlange und macht auch einen bestimmten Sound und ist auch Abteile. Jeder hat da es ist das Gleiche in verschiedenen Aspekten. So hat Krishna auch verschiedene Aspekte, die verehrt werden in der Welt. Wenn wir sehen, dass jemand einen dieser Aspekte verehrt, sollten wir ihn ermutigen und inspirieren und seine Hingabe vertiefen und so weiter. Wir finden in den Schriften, dass es Devotees gibt, die auch gar nicht ihre Verehrung oder ihre Hingabe verändern können. Einmal ist Krishna erschienen als Chaitanya Mahaprabhu und hatte in der Zeit einen 24 Stunden, in denen er die göttlichen Offenbarungen zeigte. Das heißt, aus seinem transzendentalen Körper ging alle Inkarnation Krishnas hervor, darunter auch Rama, der ideale König und Bogenträger mit Sita und Lakshman und Hanuman. So, er hatte also gezeigt, dass er Krishna ist, dass er Rama ist. Und seine Devotees versuchten jetzt, einen Devotee, der hieß Murari, dazu zu bewegen, Lord Chaitanya zu verehren. Falsch. Radha und Krishna zu verehren. Eine Form, die sehr, sehr nahe ist bei dieser Offenbarung, bei Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu ist eine Form, wo Radha und Krishna zusammenkommen und eins werden und auf diese Weise, also, Weise verehren. Die Verehrer von Lord Chaitanya, auch Radha und Krishna. Ist jetzt ein bisschen, wo die Stirnfalten ein bisschen größer, ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, aber nimmt es einfach nur mal so hin. Radha und Krishna kommen zusammen als Chaitanya Mahaprabhu. Es geht mir nicht darum, diesen Punkt zu illustrieren. Und so verehren natürlich die Geweihten von Lord Chaitanya Radha und Krishna. Und sie verehren ihn durch Chaitanya Mahaprabhu. Und die Devotees sagten jetzt zu Murari: Murari, du verehrst immer Lord Ramachandra. Aber sieh, jetzt ist Chaitanya Mahaprabhu erschienen, der Radha und Krishna selber ist. Verehre Radha und Krishna. Und Murari versuchte das eine ganze Nacht hinzukriegen, seine Präferenz von Lord Rama auf Radha und Krishna zu bringen. Aber es ging nicht, er verzweifelte daran und kam am Morgen hin zu den Devotees und sagte: Mein Leben ist eine Belastung für diesen Planeten, ich werde es mir nehmen. Denn ich kann nicht Radha und Krishna verehren, die jetzt erschienen sind als Chaitanya Mahaprabhu. Es geht nicht. Ich kriege es nicht hin. Ich schaffe es nicht. In Norddeutschland würde man sagen, ich packe es nicht. Und die Devotees waren also sehr gerührt. Er war also, das war ein echtes Anliegen. Da konnte man jetzt nicht sagen, ach, versuch nochmal, nicht? Und so, nicht? Und Murari ging weinen zu Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya um sich zu entschuldigen und auch um sich zu verabschieden. Er konnte das selber nicht verstehen. Rama ist Krishna. Das ist alles eins sozusagen. Aber von seiner Hingabe konnte er nur, Hingabe, Liebe konnte er nur diese Intensität dieser Form darbringen. Lord Rama. Und als Lord Chaitanya er wusste von seinem Anliegen, denn er ist die allgegenwärtige Überseele und er ist Rama, als er Murari sah, umarmte er Murari: Du bist der beste Devoti, denn du gibst deinen Herrn nicht auf. Und dann schrieb er ihm mit seinem Finger aus Liebe ganz deutlich auf die Stirn: Ramadas, du bist der Diener Ramas. Und dann tanzten der Herr und der Herr und sein Diener in Ekstase zusammen. Ja. Liebe kann man erst dann entwickeln, oder Hingabe kann man erst dann entwickeln, wenn Liebe da ist. Sonst geht es nicht. Auf allen Ebenen, selbst auf den menschlichen Ebenen, selbst in zwischenmenschlichen Beziehungen. So, yes, das ist also zu sagen zu der besonderen Form. Manchmal ist es so, dass wir gefragt werden als geweihte Krishna: Wie ist es mit religiöser Toleranz und bei euch? Und unsere Antwort ist: Ohne das geht es nicht. Nur ein ganz, ganz anfänglicher, er lebt in Abgrenzungen und Überschneidungen. Wenn uns dann jeder fragt, ja, aber warum sehe ich dich nicht laufend in der Kirche? Also, kommt sogar in meinem Leben ziemlich oft vor, weil das so schöne Räume sind, wo man sich so schön vertiefen kann. Aber was ich da tue, ist, ich singe Krishnas Namen. Und wenn gerade einer anfängt, Halleluja zu singen, dann bin ich auch dabei. Das ist mein Lieblingslied schon immer gewesen aus dem westlichen Kulturkreis. Nicht, aber die Präferenz ist zu Krishna, weil da, das ist eine, so ist die, und das wird immer stärker und immer stärker, je mehr die materiellen Bedeckungen weggehen. So, nachdem das gesagt habe, möchte ich euch, gesagt worden ist, möchte ich euch einen Text vorlesen, der so schön ist, weil er eine Begegnung beschreibt. Das ist wahrscheinlich das erste Mal in eurem Leben, dass ihr von diesem Text erfahrt. Er tut die Begegnung beschreiben von zwei Devotees, die Krishna von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir werden in diesen Texten lesen, wie Krishna aussieht, was Krishna sagt zu den Devotees, die ihn begegnen, wie die Devotees reagieren, als sie Krishna sehen, und so weiter. Das ist das Ende meiner dreiteiligen Vorlesungsreihe und meines Erachtens der Höhepunkt. Ich möchte euch ganz kurz vorbereiten in drei Sätzen. Ich hatte das vergessen. Es ging uns hier um Liebe zu, es geht uns in dieser Vorlesungsreihe darum, dass wir uns Gott ergeben. Wir haben gesagt, das geht nur möglich, wenn Liebe da ist. Nun, die Schriften sagen, diese Liebe ist bereits in unserem Herzen da. Ist genauso wie in einem jungen Mädchen ist schon eine Liebe da zu Buben schlechthin. Oder wie. Und umgekehrt auch in den Buben, also in den Jungen, also, wie sagt man das, Jünglingen, I'm sorry, und jungen Frauen und Jünglingen davon, oder so, ihr merkt, hier sitzt einer, der Leben lang im Zölibat lebt, der beschäftigt sich nicht so sehr damit, mit dieser Thematik. Da ist eine natürliche Anziehung im Herzen da, zu Frauen, ganz natürlich. Die Uranziehung, der Urrasa sozusagen, ist da von der Seele zu Krishna. Und diese Uranziehung, von denen die anderen Anziehungen, die wir verspüren in dieser Welt, ausgehen, nicht, wie Zweige davon abzweigen, nicht, diese Uranziehung zu Krishna oder zu Gott, können wir entwickeln durch einen bestimmten Vorgang. Das haben wir gestern durchgenommen. Besonders das Hören über seine Herrlichkeiten und die Mantren. Dadurch wird die Anziehung, die wir haben, zu Gott freigelegt. Ich sage es jetzt mal Gott, denn wir haben vielleicht eine ganz spezifische Frage. Ich möchte sagen, weil manche sagen, ja vielleicht sitze ich hier und ich habe ja keine ganz, ganz persönliche zu Krishna Beziehung zu Krishna, sondern vielleicht zu einer anderen Form Gottes. Was mache ich denn hier? Kein Problem. Der Vorgang, die heiligen Namen zu hören, läutert die Ich-Bezogenheit, die Hindernisse, die Bedeckung, bringt es weg, sodass dann unsere ursprüngliche Anziehung zum Vorschein kommen wird und sich dann ganz klar manifestiert. Ihr seid in jedem Fall richtig, zu Deutsch gesagt. Wenn Gold bedeckt ist von Kohle, wenn es dann einen Schleifstein gibt, der die Kohle gut abschleift, klingt vielleicht doch ein bisschen anders, ist plötzlich das Gold da. Wenn es einen spirituellen Vorgang gibt, der die Bedeckungen des falschen Egos, der Bezeichnungen wegkriegt, dann sind wir plötzlich da mit unserer Liebe, die brillant wie Gold und zum Strahlen kommt. Gut, das wollte ich noch sagen. So, hier hören wir jetzt von einem Mathura Brahmana, der das Gopal-Mantra chantet, ein bestimmtes Mantra, und irgendwann durch die Barmherzigkeit des Mantras dazu kommt, seinen spirituellen Meister, der zwei Namen hat, zu begegnen. In diesem Text wird der Name Sarupa benannt. Es ist der spirituelle Name von Gop Kumar. So, der Mathura Brahmana war auf der Suche, auf der Gottessuche. Er chantete sein Mantra und kam dann eines Tages in einen Waldhain von Vrindavan hinein, wie eine Laube. Die Bäume waren wie eine Laube geformt. Und er hörte von einer ganz bestimmten Laube ein intensives Singen und ein sehr bewegtes Singen. Manchmal hörte er ekstatisches Weinen. Wurde also ganz hellhörig und trat dann in diese Laube ein. Und dort sah er eine überweltliche Persönlichkeit. Ein Glänzen ging von seinem spirituellen Körper heraus und er schaute mit großen Lotusaugen den Brahmana an und sagte zu ihm: Du bist genau die Person, die mir heute Morgen von Krishnas Gefährten Srimati Radharani angegeben wurde. Sie hat mir gesagt, geh in diesen Hain, du wirst am Morgen diese Persönlichkeit betreffen. Du musst der Mathura Brahmana sein, stimmt es? Ja, sagte er. Folgendes, Radharani hat mich gebeten, dir die letzten Unterweisungen zu geben, die du noch brauchst, um in die spirituelle Welt zu kommen. Und ich werde das machen, indem ich dir meine Autobiografie mitteile. Ich werde dir mit anderen Worten sagen, wie es mir ergangen ist. Denn auch ich habe das Gopal-Mantra gechantet, was auch dein Mantra ist. Stimmt es? Ja, woher wusstest du? Krishna. Und jetzt sollst du die weitergehenden Informationen kriegen. Und daraufhin gab Sarupa ihm erzählte ihm die beste Geschichte, was sie wahr ist, die es in diesem Universum zu hören gibt. Hierüber wird bald ein Buch erscheinen, es heißt Reise in die spirituelle Welt, wenn es auf den Markt geht, wacht auf und leiht es euch, stehlt es euch, kauft es euch, was immer, aber lest es. Es ist die Reise der Seele in die spirituelle Welt, mit allen Informationen, die man wissen muss. So, dann, nachdem Gop Kumar seine Geschichte erzählt hat, ist der Brahmana überwältigt, kann das aber noch nicht ganz so empfinden oder so, es ist noch nicht tief genug. Und da nimmt Gop Kumar seine lotusähnliche Hand, berührt ihn auf die Stirn und durch die Berührung mit diesem reinen Gottgeweihten, Gop Kumar oder Sarup, wird einfach der Mathura Brahmana total spiritualisiert und wird ganz begeistert und ruft aus: Krishna, wo bist du? Nektar. Und jetzt lese ich weiter. In diesem Augenblick hörten sie Sarupa und der Mathura Brahmana aus der Ferne das Muhen der Kühe, das sich mit der äußerst lieblichen Musik von Flöten, Hörnern, Wieners und anderen Instrumenten, die aus Blättern gemacht waren, vermischte. Ich muss sagen, als sie so riefen, Krishna, wo bist du, liefen sie in den Wald von Vrindavan und wurden von so ekstatischen Gefühlen übermannt, dass ihre Beine nachgaben und sie für kurze Zeit in einen Wald hineinfielen. Nektar. sie waren also in Ohnmacht. Die Gefühle sind sehr stark im spirituellen Leben. Aber irgendwie, das hören wir jetzt, werden sie geweckt. Von diesen bezaubernden Klängen geweckt, sprangen beide auf und rannten in die Richtung, von der sie die Klänge hörten. Und dann haben sie Darshan. Und plötzlich sahen sie Sri Gopal Dev, dessen wunderschöne Gestalt in einer schwärzlichen Farbe strahlte. Nachdem die Kühe zum Trinken an der Yamuna gebracht waren, kam Sri Gopal mit seinen vielen Kuhhirtenfreunden wie ein königlicher Elefant tanzend auf sie zu. Habt ihr schon einmal einen Elefant tanzen sehen? Es ist sehr, sehr faszinierend. So viel kann man sagen, besonders wenn er königlich ist. Sie sahen ihn mit der Kleidung Kishoras geschmückt, eines Jungen. Und er erschien wie ein Meer voller Wellen der Herrlichkeit. Also es ging wie Wellen aus. Wer das mal erlebt, konnte diese Wellen, die von Krishna ausgeht. Es ist ein Ozean plötzlich, in dem von Wohlgeschmack, in dem man treibt. Sie sahen ihn, der die Augen und Herzen des gesamten Universums mit transzendentaler Glückseligkeit füllt und dessen Gestalt jeden Moment von neuem immer wieder frische Lieblichkeit ausstrahlt. Und dann kommt eine Beschreibung von Krishna. Seine Glieder waren mit allen glückverheißenden Merkmalen geschmückt. Seine Ohren mit Kadamba-Blüten, das sind ganz schöne gelbe Blüten. Auf dem Kopf trug er eine Pfauenfederkrone. Eine Perlenkette zierte seinen muschelhornähnlichen Hals und um seine Hüfte trug er leuchtend gelbe Seide. Seine breite Brust war mit einer herrlichen Gunja-Blumengirlande geschmückt. Wer mich einmal im Karuna Bhavan besucht, kann auch so eine Girlande sehen. Es sieht unglaublich nice aus. Es sind so ganz rote, so ein helles rotes Rot, aber eben sehr weich, würde ich sagen, ist das Rot. Und dann ganz leuchtend schwarze Nuppel. Seine breite Brust war mit einer herrlichen Gunja-Blumengirlande geschmückt, die hin und her schwang, und dem Srivatsa-Juwel. Nee, das ist kein Juwel. Das ist hier falsch übersetzt. Und dem Srivatsa, dem prachtvollen Zeichen Lakshmi Devis. Seine schmale Taille war wie die eines Löwen und seine Kühnheit wie die von 100 Löwen. Und es war, als ob die Essenz aller Schönheit des gesamten Universums seine Lotusfüße verehrt hätte. Nicht? Auf der einen Seite sieht Krishna sehr zierlich aus, auf der anderen Seite aber unglaublich machtvoll, deswegen dieser Vergleich von 100 Löwen. Wart ihr schon mal 100 Löwen gegenübergestellt? Das ist was. Also da kriegt man doch intensive Herzsymptome. Nicht, wenn die denn so... Also einer reicht schon, wenn es um Löwen geht. Nicht? Aber es wird dieses Zeichen von unglaublicher Zierlichkeit und Lieblichkeit. Aber in ihm ruht die Macht, die Universen zu manifestieren. Der süße Nektar der Flötenklänge, der selbst ihn erstaunte, also Krishna war über die Melodien erstaunt, beglückte alle Lebewesen im ganzen Universum. Könnte Klammern hinzufügen, die das hören konnten. Seine ruhelosen, spielerischen Lotusaugen wurden von heimlichen Blicken geschmückt. Krishnas Lotusaugen, so wird beschrieben, er sieht die Devotees an, es sind sehr viele Devotees da, und er schaut alle die Devotees an, und sie alle fühlen sich angeschaut nur von ihm alleine. Krishna ist also in der Lage, trotz der Vielfalt der Devotees, vielfältigste Beziehungen zu pflegen, zu all seinen Devotees. Er ist niemals überlastet und hat keine Termine mehr frei für seine Devotees. Das Tanzen seiner gebogenen Augenbrauen verstärkte die Liebe seiner Devotees und sein an Schönheit alles übertreffendes Lotusgesicht, das die Herzen der Weisen stiehlt, lächelte mild. Und dann wird eine ausführliche Beschreibung von Krishna gegeben, die hier noch ein Geheimnis bleibt. Ich möchte jetzt sagen, wie die Devotis reagierten, als sie Krishna so sahen, der Mathura, Brahmana und Sarup. Von transzendentaler Freude überwältigt, fielen sowohl Sarupa als auch der Mathura Brahmana sofort vor ihm zu Boden und brachten ihre lang ausgestreckten Ehrbietung dar. In der Ekstase des Momentes verließ sie alle Intelligenz und sie vergaßen alles. Nicht, da war kein Abwägen mehr da, die Intelligenz war nicht mehr da, da war nur noch Liebe, ekstatische Liebe, die so groß anwuchs in dem Herzen der Devotis, dass bei Krishna jetzt etwas Entscheidendes geschieht. Krishna ist ja der Gott der Liebe. Das ist bekannt. Gut. Durch die bedingungslose Liebe seiner Devotis bezwungen, rannte Sri Krishna auf sie zu. Überwältigt von großer transzendentaler Freude, fiel er auf die beiden und umarmte sie mit seinen langen Armen. Sein weiches Herz schmolz mit Gefühlen der Barmherzigkeit und er badete beide in seinen Tränen der Liebe. Also auch Krishna beantwortet diese Liebe. Dann hob er sie auf und mit seinen beiden Lotushänden wischte er ihre Tränen aus den Augen und den Staub von den Körpern. Und immer wieder umarmte er sie. Nachdem er sie bei den Händen genommen und auf den Boden gesetzt hatte, stellte er den Brahmana mit seinen nektargleichen Worten zufrieden und sagte: O Janashanama, das ist also der Brahmana, der du in Mathura Geburt genommen hast. Du bist der Mond aus dem Ozean der Brahmanas und bist aufgestiegen wie ein Mond, der aus dem Ozean hervorkommt. Geht es dir eigentlich in jeder Beziehung gut? O Brahmana, dich zu sehen, macht mich und meine Freunde glücklich. Angezogen von deiner Barmherzigkeit habe ich immer den Weg entlang geschaut und gewartet, wann du dann endlich kommen würdest. Es ist äußerst glückverheißend, dass du mich nicht vergessen hast. O Brahmana, es ist mein großes Glück, dass ich dir völlig ergeben bin. Bitte bleibe hier und erfreue dich nach Herzenslust. Krishna wird also hier zum Geweihten seines Geweihten. Er sagt, ich habe immer geschaut, diesen Weg. Wann kommst du? Wann kommst du nur? Kennt ihr das, wenn man einen sehr lieben Freund hat? Vielleicht kommt er von Übersee. Man sitzt in seiner Hütte im Wald und kommt er jetzt bloß und schaut nur den Weg entlang. Wann kommt er? Und wenn das Fahren sich kräuselt, dann denkt man, hier, das ist er, das muss er sein. Und dann war es doch nur wieder der Wind. Oder ein einfaches Braunreh. Und endlich war schon tausendmal aus dem Haus gegangen, den Weg entlang. Oh, wann kommt er jetzt? Und dann kommt er. So geht es Krishna mit uns. Krishna wartet. Also es ist äußerst glücksverheißend für mich, dass du mich nicht vergessen hast. Als der Mathura Brahmana, der jetzt Jana Sharma hieß, also seine spirituelle Identität war das, dies hörte, wurde er so von transzendentaler Glückseligkeit überwältigt, dass es ihm nicht möglich war, zu sprechen oder auch nur Sri Krishna anzuschauen. Guckte einfach. Konnte nichts sagen. Unfähig, etwas zu sehen, setzte er sich Krishnas Lotusfuß auf den Kopf und begann laut zu weinen. Nektar. Weil Sri Krishna kein angebrachteres Geschenk als sein eigenes Selbst für ihn finden konnte, nahm er die Schmuckstücke von seinem Körper und schmückte damit den Brahmana, der nun aussah wie Sarupa. Krishna, was kann kann ich ihm schenken? Alles. Jetzt aussah Visarupa. Er bekam mit anderen Worten seinen spirituellen Körper. Auf diese Weise war Krishna sehr barmherzig zu dem Brahmana Janasharma und gewährte ihm seine ewige eigene Form. Nun war der Brahmana völlig zufrieden. Diese Geschichte endet dann, also es gibt viele Endungen bei dieser Geschichte, es ist so, dass sie immer zu einem vorläufigen Ende kommt, aber dann ist die Ekstase so groß, dass der Erzähler nochmal weiter erzählt und nochmal ein Ende nimmt. Aber es geht noch nicht, dann wird noch einmal ein drittes Ende gemacht. Also Zugaben sozusagen. Und mit am Ende steht, jeder, der voller Vertrauen diese Geschichte hört, erzählt oder über sie meditiert, wird ohne Zweifel die spirituelle Welt Goloka Dharma erreichen. Hare Krishna. Hare Krishna. So, ich möchte euch ermutigen, schlussfolgernd, eure Beziehung zu Krishna zu meditieren und das zu tun, wie wir es beschrieben haben, denn zuerst, so sagen die Heiligen Schriften, meditiert man über Gott, wie er in der Natur ist, weil das einen unmittelbar umringt. Ich bin der Geschmack im Wasser und so weiter. Er sagt in der Meditation bin ich das Japa, das heißt das Singen der heiligen Namen Gottes oder das Chanten der heiligen Namen. Das ist schon der Vorgang. Und dann zu sehen, was geschieht. Ich möchte euch auch darauf hinweisen, dass auf diesem Pfad es wie eine Reise ist. Man wird verschiedene Stationen erleben. Prabhupada sagt uns einen wichtigen Tipp meines Erachtens. Ashlishyava. Wenn wir einmal seine Gegenwart führen, Krishnas, was sollen wir dann machen? Ein Devoti fragte einmal, wie sollten wir Krishna lieben, wenn wir nicht seine Gegenwart führen? Prabhupada sagt, Ashlishyava, Sanskrit, übersetzt denn. Wir sollten nicht sagen, Krishna, du hast dich mir noch nicht gezeigt. Krishna, du hast dich mir noch nicht gezeigt. Du hast mich vernachlässigt. Dann werde ich dich auch vernachlässigen. Schwupp. Ich werde mein eigener Gott sein. Oder ich werde mir einen anderen Gott suchen. Hare Krishna. Wenn wir mal durch schwierige Momente hindurchgehen, das ist gut so, das muss sein. Denn so wird in uns die Sehnsucht nach Krishna vergrößert. Sollten Geduld und Ausdauer auf dem spirituellen Weg tun. Diese Geduld und Ausdauer sollten wir täglich nähren, indem wir in den heiligen Schriften lesen, indem wir mit Geweihten Krishnas Gemeinschaft haben, indem wir auch so ein Festival aufsuchen, wie dieses hier. Und auf diese Art und Weise werden wir die Kraft haben, die nötig ist, mit Geduld und Ausdauer diesem göttlichen Weg ins Königreich Gottes zu folgen. Hare Krishna, damit bin ich ans Ende gekommen. Ich muss so sagen, laut Hare Krishna sagen, warum, damit ich auch aufhöre. Denn sonst fange ich wieder an. War also für mich bestimmt. Hör jetzt auf, war damit gemeint. Schön. Ich möchte euch sagen, dass ich mir dachte, dass wir jetzt noch ein paar Fragen und Antworten nehmen. Das wird nicht unser Programm behelligen. Wir haben uns gedacht, dass wir, um euch ein bisschen Ruhe an diesem letzten Tag zu geben, denn ihr habt es euch reichlich verdient, wir werden das Frühstück, wir werden alles ein bisschen später nach hinten schieben, denn es ist nicht mehr so viel auf dem Plan. Gerne Jaksha Seminar wird also eine halbe Stunde später anfangen. das sagt Gaura Bhavini nachher noch, dass wir ausreichend Zeit haben und nicht in Zeitbedrängnis kommen. Ich möchte jetzt sehen, ob irgendwelche Fragen da sind und noch ein bisschen in der magischen Box herumwühlen. Ja, Haridas Thakur.
Das heißt, einerseits haben wir unser eigenes Vergnügen, unsere eigene Bedürfnisse, Stellung oder also Beziehung zu
Krishna. Ja.
Aber andererseits, als wir zum Herz von Vajitanya haben wir die Formen des Manila-Las der ewigen Liebe geöffnet. Und wir werden das Schwimmerfolge und danach von Vajitanya hat er nicht Zeit.
Könnten wir diese Frage vielleicht privat beantworten, weil wenn ich darauf eingehe, werde ich so viele Dinge erklären können müssen, die die Gäste hier noch nicht so, so gehört haben. Havi?
Die Qualifikation für diese Raganuga-Bhakti, diese spontane Liebe, von der du hier erzählt hast, ist eigentlich, weil wir sind ja eigentlich erst den Weg der Regeln und Regulierung und das versuchen zu lernen.
Intensive Begierde ist die Qualifikation für spontan hingebungsvollen Dienst. Loba. Madhavendra Puri hat zuerst mal in der Sampradaya diese Liebe zu, über diese Liebe von Radha und Krishna gesprochen, diese Intensität. Aber die Detis wurden später gebracht. So zwischendurch mal. Also verbracht. Irgendwie muss man die Augen, man bräuchte eigentlich auch nicht die Augen zu, man könnte irgendwo hingucken, aber besser mit Augen zu. So. Wieso gibt es in der ISKCON keine weiblichen Gurus? Ganz andere Ebene. Also warum gibt es nur männliche spirituelle Meister und keine weibliche spirituelle Meister? Eine Frage. Es gibt in unserer spirituellen Tradition weibliche Gurus, wie zum Beispiel Janavi. Aber in unserer Bewegung haben wir noch bis vor kurzem keine weiblichen Gurus gehabt. Warum? Nun, ich nehme an, wir sind noch mit unserem Frauenbild am Arbeiten. Soweit ich weiß, also ich muss jetzt, ich bin so, dass ich nicht in allen Konferenzen, wo alle Neuigkeiten mitgeteilt werden sind, aber ich habe gehört, dass Malati eine weibliche Guru, ein weiblicher Guru ist, dass es jetzt schon weibliche Gurus gibt. Vielleicht wird es auch eines Tages in Deutschland weibliche Gurus geben, wenn das wäre vielleicht was Besonderes. Ich könnte mir vorstellen, Deutschland ist immer sehr, sagen wir mal, ja, da ist das Thema sehr, sehr diskutiv. Soweit. Also, soweit ich weiß, ihr müsst es nochmal prüfen, aber ich bin mir ziemlich sicher, gibt es einige, warte, haben das einige, es müssen ja andere, wer ist denn hier in allen Konferenzen, Haridas? Nein? GBC. Du, Gurus gibt es dann noch nicht. Ja. Ich will jetzt nicht nur sagen, man wird Guru durch den Wunsch Krishnas. So sehe ich das. Also. Und ja, da sind sicherlich dann unter Umständen auch andere Dinge. Warum? Also es ist, die Frage ist ja, warum? Warum gibt es noch keine? Sagen wir mal so, in der Tradition gab es immer weniger weibliche Gurus als männliche Gurus. Das ist in der Tradition, vielleicht ist es deswegen, weil wir ja erst 30 Jahre, oder wir sind 25 Jahre, 30 Jahre noch nicht, dass wir alle Aspekte der Tradition so in uns vereinbart haben. Und wieso das so ist, die emanzipierten Frauen würden sagen, weil Männer einfach schreckliche Chauvinisten sind. Und die spirituellen Menschen würden sagen, das hängt mit der Natur zusammen, die nicht immer erkannt werden will. Und da könnte man jetzt drüber diskutieren. Aber ich persönlich, meine ganz persönliche Antwort ist, weil wir noch nicht so weit sind, aber das wird diskutiert und wir wollen dahin kommen. Also das, wir streben das an. Und wenn jetzt qualifizierte Personen, da sind auch qualifizierte Devotees da, die werden demnächst gut sein. Also das ist jetzt gerade dran, uns ist das auch aufgefallen. Das ist nicht? Und das soll jetzt gemacht werden. Vielleicht ist ja einer von euch, Mahadasis, ein Guru. Einige könnte ich mir gut vorstellen. Ja? So tiefes Krishna-Bewusstsein und so. Aber das ist eine so harte Arbeit. Ihr habt keine Idee. Ihr habt keine Idee. Das heißt, du musst alle private Atmosphäre aufgeben. Du musst anderen Leuten Schwierigkeiten selber ausbaden. Du hast viel mit Karma zu tun von anderen Menschen. Krishna. Ja, wer es will, soll es gerne machen. Vielleicht mal eine andere Perspektive zu diesem Thema. Hier sind nochmal, ich versuche eben, ich darf es nicht bestimmen, also es sind nochmal sehr brisante Fragen drin. Und irgendwie, normalerweise habe ich so eine Intuition, dass manchmal was so richtig ist. Dass mich das jetzt nicht vergisst. Also ich wollte so eine Frage ziehen, wie eben, die eben. Jetzt muss man den Willen mit dem mystischen grünen Feld verbinden. Und dann klappt es.
Ist klein geschrieben. Ups.
Wie kann man es lernen, die Devotees mit einer spirituellen Sicht zu sehen? Wertschätzung zu entwickeln, mit anderen Worten. Akshopya Prabhu. Wie kann man es lernen, die Devotees mit einer spirituellen Sicht zu sehen, mit Wertschätzung? Auch eine Frage in die Richtung. Ich würde sagen, es ist wichtig, dass man lernt, eine spirituelle Sicht zu entwickeln. Auch Devotees haben einen physischen Körper und ein paar Unregelmäßigkeiten, die damit zusammengehen. Ein paar Eigenarten. Nicht? Wenn man vorher ein Hick aufgehabt hat, wird man auch unter Umständen weiterhin im Krishna-Bewusstsein ein Hick aufhaben. Oder wenn man eine Brille getragen hat, wird man weiterhin eine Brille tragen. Bestimmte Charaktereigenschaften begleiten uns mit anderen Worten und wie wir wissen, zwischenmenschlichen Beziehungen ist eine heikle Angelegenheit. Dem einen gefällt etwas, eine bestimmte Charaktereigenschaft sehr und ein anderer findet die absolut korrekturbedürftig. So, das kann sehr leicht aufkommen, wenn man mit Devotees zusammenkommt, dass man sie für äußerst korrekturbedürftig hält. Man denkt, diese Eigenschaften gehen mir persönlich auf die Nerven. Das kann es auch geben im spirituellen Leben. Und meine Sicht, oder die Sicht der Schriften ist, wir sollten ein Devotee mit spiritueller Sicht sehen. Er ist eine spirituelle Seele. Ein Teil Krishnas in einem physischen Körper. Er ist so, wie er ist, weil er vermutlich noch etwas zu lernen hat. Er hat diese Eigenschaft, die er an den Tage tritt, mitgenommen aus vergangenen Leben. Es ist ja eine wild gewachsene Avocado, diese Charaktereigenschaften. Die haben lange Zeit gebraucht, bis sie zum Reifen kamen. Wenn wir nicht immer Schwierigkeiten haben wollen mit Menschen, müssen wir es lernen, so oder so, sie auf spirituelle Sicht zu sehen, als Teile Krishnas. Man kann sich helfen, indem man einen Menschen nach seinen Möglichkeiten sieht. Jeder von uns hat unglaubliche Möglichkeiten, wenn er auf dem spirituellen Weg ist. Nicht? Vielleicht wird eine von euch ein spiritueller Meister bald sein. Das ist eine unglaubliche Möglichkeit. Oder von euch, vielleicht sitzt hier der neue GBC von Deutschland. Nicht? Das ist eine bestimmte organisatorische Stellung in unserer Bewegung. Nicht? Das sind also Möglichkeiten. Eltern müssen das lernen bei ihren Kindern. Wenn das Baby den zum tausendsten Mal auf den Arm und so weiter muss anfängt, ein bisschen so nach Stall zu riechen, nicht? Dann muss man, darf man auch nicht das Baby gleich prügeln. Unmöglich. Geht aber nürt, nicht, sondern man muss einfach sehen, das ist eine große Persönlichkeit, also wird bestimmt mal was werden aus ihm. Du musst einfach so lieben. Muss man lernen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt an ein natürliches Ende kommen. Deswegen nämlich, weil wir hungrig werden. Ich sehe das mehr und mehr Devotees auch den Raum verlassen, um die Pflichten, die auf sie warten, auszuüben. Und deswegen würde ich es vorschlagen, hier zu einem Ende zu kommen. Was machen wir aber mit diesem Frageneimer? Also das ist jetzt natürlich schwierig. Ihr müsst aber was mit eurem wir sind hungrig, oder? Doch. Also einer ist hungrig. Du solltest unbedingt was essen. Also jetzt nicht. Also wir machen vielleicht noch 10 Minuten, okay? Ganz kurz, ganz konzentriert. Wie heißt das Hanuman-Find-Mantra? Wer das Hanuman-Find-Mantra lernen möchte, sollte zu Vrishabhanu Nandini gehen. Steh mal auf, Vrishabhanu Nandini. Das ist Vrishabhanu Nandini, die also auf dieses Mantra schwört. Es funktioniert. Geht nachher hin, lasst es euch von ihr aufschreiben in Sanskrit und lasst euch von ihr den Prozess beibringen, wie man ihn chantet. Ist ganz einfach wahrscheinlich. Ja, kurz und einfach. Gut. Um erkannte Missstände zu beseitigen, ist konstruktive Kritik nötig. Wenn etwas falsch ist, sollte man es konstruktiv kritisieren. Lord Chaitanya aber sagte, ich befreie jeden, der keine Kritik übt. Was sollen wir tun? Wenn du siehst, dass etwas berichtigt werden soll, solltest du nicht sofort loslegen und sondern dich erst noch vergewissern, ob es nicht einfach nur deine bedingte Sicht ist. Du sprichst also mit anderen darüber. Und dann übst du diese Kritik aus, mit dem Wunsch, anderen zu helfen. Weil ich einen sehr schlechten Rücken habe, mache ich inzwischen Übungen. Und eine bestimmte Übung ist, da muss man sich so im Kreise drehen. Und bei der Übung kann einem regelmäßig schwindelig werden, dass man torkelt und durch ein Fenster fällt. Das ist ganz schwierig, wenn man im 8. Stockwerk eines Skyscrapers das macht. Aber es gibt eine Möglichkeit, den Schwindel zu vermeiden. Man konzentriert sich auf das Hara-Zentrum oder auf die Knien und dann bleibt man stehen. Es ist magisch. Mit dem Geist. Und kann man machen, so lange wie man will. Man kommt nicht in Schwindel. So ist es auch, wenn du Kritik übst. Das ist eine Sache, wo man ein bisschen wo man in Schwierigkeiten geraten könnte, wo so diese ganzen Fehlerfindneigungen rauskommen. Du solltest dich konzentrieren auf eines. Ich will anderen nützen. Dann wird die Kritik dir nicht schaden. Und anderen nützen. Diese Frage geht um Beziehung zu Krishna, darüber habe ich schon gesprochen. Wann gibt es endlich hier im Abenteuer die Gurukul? Das ist eine Schule für Kinder von 6 bis 16. Oder Arjuna Shakti, wie weit ist unsere? Von 6 bis 16, so ungefähr. Wann haben wir eine Schule? Ich glaube, wenn Deutschlands Situation sich total verändert hat. Es ist sehr, sehr schwierig. Selbst Waldorfschulen, die sehr, also schon recht etabliert sind, haben große Schwierigkeiten. Was wir aber anfangen wollen, so wie wir die Möglichkeiten haben hier in Goloka Dham, also das heißt Lehrer, also Devotees, die lehren wollen, so Tagesschulen oder Sonntagsschulen zu machen. Hier in Goloka Dham besteht wahrscheinlich am meisten die Möglichkeit, dass wir mit Schulen anfangen, weil hier viele Haushälter sind, die Kinder haben. Nicht? Es wohnen ja viele im Dorf Abenteuer. Also, es ist auf dem Plan. Ich kann das ja auch kürzer machen, aber das bringt einfach so einen Spaß zu hören. Du sollst dir kein Bildnis machen. Manchmal geschieht es, wenn ich vor dem Altar stehe, dass mich dieses Gebot wie ein Blitz durchfährt. Das ist wie ein Fall in ein tiefes Loch. Panik! Dann bin ich lange Zeit verwehrt. Kennt ihr das noch von der christlichen Tradition? Du sollst dir kein Bildnis von Gott machen, aber hier auf dem Altar. Schau, was ist denn da los? Ich möchte dir sagen, das ist eine lange Frage, also es braucht mal eine lange Antwort. Du musst selber der Antwort nachgehen, indem du mit Devotees, die wissen, darüber einmal sprichst, was die transzendentale Bildgestalt von Krishna ist. Meiner Meinung nach, also nachdem ich kenne das, ich war ja Messediener für eine Zeit. Ich kenne das auch und ich kenne auch diesen Gedanken, dass man, wenn man Krishna auf dem Altar schaut, plötzlich von diesem religiösen Erbe, was man mit sich bringt, da ins Wanken gebracht wird und denkt, ist das jetzt richtig so? Die Form, Krishna kann in jeder Form erscheinen. In dem 10. Kanto wird gesagt, dass alles mit Krishna, 10. Kapitel der Gita, werden Beispiele gegeben, aus denen wir schließen können, dass alles mit Krishna verbunden ist. Und Krishna, warum sollen wir Krishna begrenzen? Einmal hat ein Christ, ein Devoti gefragt, der, sehr scharf, warum verehrt ihr diese Form aus Marmor? Nee, warum verehrt ihr diese Form? Woraus besteht sie denn? Das ist doch bestimmt ein materielles Element. Kann doch nicht Gott sein. Und dieser Pujari, dieser Priester, fragte daraufhin zurück, woraus besteht dein Körper? Ja, aus Knochen, Haut. Und da ging er in das private Detail hinein, woraus noch nicht. Und da sagte der Pujari eigentlich schon gut. Solange du denkst, dass du aus Materie bestehst, wirst du niemals verstehen können, dass die Bildgestalt auf dem Altar aus spiritueller Energie besteht. Jemand, der denkt, ich bin der Körper und ich weiß, dass er eine ewige spirituelle Seele ist, ein Teil Gottes, wird Schwierigkeiten haben, eine spirituelle Sicht zu entwickeln. Krishna, warum sollten wir Krishna ausschließen und sagen, er kann nur hier sein oder nur in einem Tempel sein oder nur in einer bestimmten Religion sein? Krishna kann überall erscheinen. Und in den heiligen Schriften, den offenbarten Schriften, hören wir, wie er in der Bildgestalt erscheinen kann und Verehrung annimmt. Übrigens, da gibt es viele, viele, viele Vorkommnisse, wo der Deity auf dem Altar zu den Devotis spricht. Unser Madan Mohan, dieser Deity, hat auch sehr oft Wunder gewirkt, die zeigen, dass er nicht aus Materie ist. Zum Beispiel waren wir sehr arm im Schloss Rettershof. Sehr arm. Och, nur ein Brot mit ein bisschen Butter drauf. Am Anfang. Und wir konnten uns nicht viel leisten und konnten auch den Detis nicht viele Speisen darbieten. Aber dann kam irgendwie durch die Buchverteilung und auch andere Dinge viel Lakshmi rein und dann konnten wir opulenter die Verehrung sein und auch viel mehr Speisen machen. Und da passten auf einmal nicht mehr die Kleider. Madan Mohan hatte ein bisschen zugenommen. Das passte nicht mehr. Die Pujaris haben das total überprüft, ob es vielleicht eingelaufen ist. Nicht zu viel Persil oder zu heiß gekocht, aber nein, nein. Die Kleider passten nicht mehr, die haben nachgemessen. Viele Dedis wirken immer Wunder. Wie können wir Sehnsucht nach Krishna entwickeln? Vor allem, wenn wir noch neue im Krishna-Bewusstsein sind. Hören, hören, hören. Hare Krishna. Oh, wir kommen durch. Vorangegangene Acharyas, also spirituelle Meister, haben eine Analyse gemacht, in welchen Bereichen der Religion sich Kali festgesetzt hat. Kannst du vielleicht etwas dazu sagen? Kali ist das Zeitalter des Zankes. Überall dort, wo aufgrund von Meinungsverschiedenheiten, was das Natürlichste von der Welt ist, da man verschiedene Meinungen hat. Überall da, wo aufgrund von Meinungsverschiedenheiten Streit entsteht, da ist das Zeitalter des Kalis gegenwärtig. Oder Krishna. Wie kann man vermeiden, dass das Krishna-Bewusstsein absinkt, wenn man mit materiell orientierten Menschen zusammenarbeiten muss und sich ihren Gesprächen nicht immer entziehen kann? Plötzlich loschänden auf der Arbeit ist nicht möglich. Wenn die plötzlich... Wie kann man sich... Nochmal. Wie kann man vermeiden, dass das Bewusstsein absinkt? Es gibt in der Kommunikation ein ganz wichtiges Regel. Wenn du nicht willst, dass du dich auf die Ebene deines des anderen, die du als vielleicht die Sumpfebene wahrnimmst, herabkommst, dann musst du sehr stark auf deiner Ebene sein. Und dann kommt der andere auch darauf. Ich habe das sehr oft gemerkt. In meinem Leben ist es sehr oft, dass Menschen zu mir kommen und mir ihr ganzes Leid auf den Tisch legen. Und in allem nur erdenklichen Detail. Die sind nicht zufrieden, bevor das nicht alles gesagt ist. Und da hört man Sachen, also die Bild-Zeitungsnachrichten sind nichts dagegen. Weil Menschen eben, es gibt auch sehr gefallene Menschen oder sehr, nicht, die ihre Wege in die spirituelle Richtung sind. Und manchmal, wenn man nicht aufpasst, ist man am Ende am Tag im Eimer zu Deutsch gesagt. Was man aber tun muss, ist, man muss selber sein spirituelles Wissen haben und dann kommen die Leute und sie dann ihnen helfen, das anders zu sehen. Sehe es doch mal anders. Wie denn? Es geht nur so. Schwarz, Schwärzer, Rabenschwarz. Nein. Ein paar Blauschattierungen, ein bisschen Violett vielleicht. Und hier doch ein leichtes, verborgenes Aufgehen einer Möglichkeit nach Licht. Nicht? Und so spricht man denn. Also man spricht schon thematisch, keine Angst, das ist nicht so. Das war jetzt nur mal, um keine Beispiele zu nennen und die Atmosphäre ein bisschen zu verdunkeln. Also nicht zu verdunkeln. Ja, wenn du zur Arbeit gehst, sei dir sicher, dass dort über alles Mögliche gesprochen wird, was nicht so spirituell ist wie auf dem Pfingstseminar. Deswegen musst du die Inhalte des Verwirklichen regelmäßig dich auftanken, regelmäßig vielleicht auch Kassetten hören und ein starkes spirituelles Programm haben. Und dann kannst du sogar Arbeitskollegen begeistern. Es kommt immer wieder vor. Zum Beispiel gestern habe ich den Vermieter von zwei Devotees gesehen, die in einem ganz normalen Haus in der Nähe von diesem Projekt leben. Ein dicker Mensch, in dessen Leibe ein Friedhof für Geflügel und die Schweinemast und so weiter ist. Also das sah man ihm an. Es ist nicht beleidigend. Er würde auch stolz darauf sein, wenn man ihm das sagt. Das ist nicht böse gemeint. Nicht? Also ein ganz total verwurzelter Erdling. Und einfach, dass der immer Kontakt hatte mit den Devotees und seine Tochter studiert in Bonn und kam dann mit dem Bonner Studenten hierher und hat hier eine Feldforschung betrieben, nicht? Das heißt, wir hatten einen total fantastischen Tag mit den Bonner Studenten und sie waren sehr wissbegierig, das Krishna-Bewusstsein kennenzulernen. Und die Tochter sagte dann auch, du, die Vermieter, die wir haben, sind, das ist eine anständige Sache. Und dann kam er und strahlte und war richtig erhoben. Der war so glückselig, der konnte gar nicht klar mehr sprechen. Ich wurde ihm vorgestellt und der strahlte, so toll hier. Ich liebe die Atmosphäre. Es war so richtig so ein mehrere Tonnen schwerer Mensch, nicht? Also wirklich wahr. Mit anderen Worten, wird oft gesehen, dass Leute, die mit spirituellen Menschen in Kontakt kommen, einfach auch erhoben werden, weil die stark in sich selber sind und das machen. Das ist wieder eine Beziehungssache. Schnell durch. Gibt es Methodiken, um besser, intensiver mit dem Herzen zu schenken? Hören, sehen und so weiter. Wie finde ich das Herz beim Schenken? Toll. Wenn ich jetzt wüsste, wer das gemacht hätte, könnte ich vielleicht was Besseres sagen. Ich kann jetzt nicht nur sagen. Ja. Wenn du ein bisschen mehr weißt, dann kannst du, weil du so etwas wie Wertschätzung und Liebe für Krishna, der kein Unbekannter mehr für dich ist, verspürst. Nicht? Also das ist, du musst unbedingt Sambandha Gyan machen, um zu Prayojana zu kommen. Du musst, das ist jetzt Fremdwörter, du musst dich ganz intensiv mit Krishna beschäftigen, in seinen verschiedenen Erscheinungsformen, und dann Liebe für ihn zu entwickeln. Das ist doch ganz einfach, wie bei einem wenn man sich verliebt, was macht man dann? Also man kann ja nicht direkt gleich kommen und sagen, nur du und nur du ganz alleine und niemand anderes und bitte nehmen diese von allen Stacheln befreite Rose an. Krosch. Dann rot werden und jetzt weiß ich nicht mehr weiter, ich bin so verliebt. Man versucht erstmal ein bisschen mehr zu erfahren. Was ist denn mit dieser bestechenden Persönlichkeit los? Was ist da vielleicht gerne? Vielleicht tut man heimlich dann ja ein Govinda Energieball mal reichen, nicht? Und so weiter. Nicht? Also man tut sich Wissen zu ereignen. Wenn man mit dem Heiligen Namen nicht so viel anfangen kann, muss man mehr über Krishna erfahren. Dann kommt das schon. Du hast ja keinen Stein da.
Hare Krishna. So, wir haben jetzt noch eine Frage.
Wenn Krishna ganz anders ist als auf dem Bild, was ist denn der Nutzen von Bildern von Krishna?
Hare Krishna.
Wenn jemand den Mond sehen will, sagt er, ein Kind, sagen wir mal ein Kind, Vater, wo ist der Mond? Und Vater sagt, guckt und dann, ja, ist im großen, weiten Himmel, er ist fern im Universum, ganz, also, ja, fern im Universum, wie weit? Mehr als 90 Kilometer. Mehr als 90 Kilometer, was liegt denn mehr als 90 Kilometer entfernt? Ja, mehr als Oma. Weiter weg als Oma. Oma ist in 90 Meter. Aber er merkt, so kann er dem Kind das nicht zeigen. Er muss ihm den Mond zeigen, kann so den Mond nicht verständlich machen. So guckt er und sieht den Mond, der Vater. Das Kind hatte gefragt, wie ist denn der Mond oder was ist denn der Mond? Und der Vater guckt vorbei. Und es ist eigentlich schade, dass ich erst heute darauf komme. Ich möchte etwas wiederholen, was Gaura Bhavani schon einmal gesagt hatte. Es ist nicht unbedingt so, dass wir alle Seminare und alle Vorträge besuchen können. Manches kann einfach dann vielleicht zu viel werden, wenn man also alles mitmacht. Ich kenne das von meiner eigenen Erfahrung, als ich Seminarsgast war. Es gab einmal etwas in Vrindavan. Da haben wir so eine Art von Universität. Das ist übrigens ganz interessant für die Studenten und Studentinnen unter euch, die ein bisschen, sagen wir mal, gewöhnt sind, etwas systematisch zu lernen. Da gibt es so Kurse und so eine, ja, wir nennen das Vrindavan-Institut für höhere Bildung. Klingt also ganz akademisch, also Vrindavan-Institut for Higher Education. Und da gibt es also viele interessante Kurse am Tag, über einen Monat verbreitet. Also alles sind so viermonatige Kurse und die sind so aufgebaut wie eine Schule, nicht, wo man einen Stundenplan hat, von 9 bis 10 wird der Nectar of Devotion behandelt, von 10.15 Uhr bis 11.15 Uhr vedische Mathematik, von 11.30 Uhr bis und so weiter. Und diejenigen, die dieses Seminar veranstalten, weisen immer darauf hin, bitte nehmt nicht jede Stunde, ihr braucht wie beim Essen, Zeit zum Verdauen. Kann ich den ganzen Tag durchessen, wumps, von morgens bis abends. Aber immer wieder gibt es so Heißhungrige, zu denen ich ja selber auch gehöre, nebenbei gesagt, die also von morgens bis abends dann doch durchmachen. nicht? Und sich am Abend wundern, dass sie ein bisschen erschöpft sind. Das ist bei diesen Seminaren auch so. Wir sind immer in der Verlegenheit. Gestern haben Gorabhavani und haben wir uns unterhalten und gesagt, ja, sollen wir nun weniger nehmen, dass weniger los ist? Aber dann ist es wieder so, dass es einige Heißhungrige gibt, die also gar nicht genug bekommen können von spirituellen Informationen. Oder sollen wir noch mehr dazu nehmen? Weil es noch so viele interessante Dinge gäbe über das transzendentale Thema. Was sollen wir machen? Das Beste ist, glaube ich, jedem zu sagen, mach es wie bei einem wunderschönen Buffet. Such was in deinem, such das aus, was für dich anliegt und für dich zu verdauen ist. So, das ist etwas, was ich gerne sagen wollte. Und damit verbunden möchte ich gleich die nächste Einladung machen. Wir haben ein wunderschönes Festival, auch mit tief bewegenden Vorträgen vor. Es ist eigentlich das schönste Festival in der spirituellen Tradition des Krishna-Bewusstseins, nämlich Jamashtami, Krishnas Erscheinungstag. Wann findet das statt? 15. und 16. August. 16. ist Srila Prabhupadas Erscheinungstag. Das ist gleich das nächste Festival. Bitte kommt alle ohne Ausnahme.